wieder fröhlich mitgeraten werden. Und dazu ein herzliches Willkommen bei Kapriolen, dem Literaturpodcast vom Literaturhaus Stuttgart. Mein Name ist Caroline Kallis und ich darf mit dem Autor Lukas Rietschel, wie hier so üblich, einen wilden Ritt durch die internationale Literaturgeschichte wagen und dieses Mal auch durch das politische Sachbuch, um seinem eigenen Schreiben ein kleines Stückchen näher zu kommen. Lukas Rietschel ist Jahrgang 1994 und er lebt in Görlitz. Er ist Autor von mehreren Romanen und Theaterstücken, er ist Maler und auch politisch aktiv. Seine beiden Romane »Mit der Faust in die Welt schlagen« und »Raumfahrer«, über die wir heute auch sprechen werden, führen hin zu den porösen Perforationslinien zwischen Ost und West, zwischen Gegenwart und Vergangenheit. Für sein Werk hat er zahlreiche Preise und Stipendien erhalten, zuletzt den Literaturpreis Text und Sprache 2023. Das kann ich schon einmal verraten. Von unserem Gespräch aus hätten wir noch zahlreiche politische Diskussionen anschließen können. Worum geht es also dieses Mal bei Kapriolen? Um die mystische Landschaft Sachsens? Um den Wunsch, ein überraschender Leser zu sein? Um beiläufige und nachhaltige Radikalisierung? Um das Machtgebaren und die Gewaltsprache? Um das Konfrontiertsein mit der Wirklichkeit und der Fiktion? Um die Generation des Bruchs in Bezug auf die DDR, um das automatische Leben von Eltern nach Systembrüchen, darum, wie man mit der Landschaft Gesellschaft erzählen kann, um Raumfahrer im Zerzwischen von Raum und Zeit, um die Fehler, die demokratische Institutionen vielleicht haben, um die Demokratie an sich und um die herausfordernde Dialektik im Umgang mit der AfD. All das gepackt in ungefähr eine Stunde. Viel Freude beim Mitraten und beim Weiterdiskutieren. Ja, ich freue mich sehr auf dieses Gespräch heute Morgen mit Lukas Rietschel am anderen Ende der Leitung, wie ich immer so schön sage. Guten Morgen, lieber Lukas.
Guten Morgen, hallo.
Du sitzt in Görlitz und bevor wir uns gleich ins Quiz stürzen, wollte ich dich noch ganz gerne fragen. Es ist in deinen beiden Romanen, die bis jetzt publiziert sind, auch immer spielt die sächsische Landschaft eine große Rolle. Mhm. Du wohnst in Görlitz, ich sagte es. Ne, also es ist die östlichste Stadt in Deutschland, habe ich nachgelesen, direkt an der polnischen Grenze in Sachsen. Genau, ja. Und meine erste Frage wäre, warst du jüngst in dieser Landschaft unterwegs und magst du uns teilhaben lassen, wo du warst und was das Besondere vielleicht an diesem Ort war?
Ja, also beziehungsweise habe ich mich auch mal wieder, was schönerweise notwendig ist, mal wieder rausbegeben, denn es ist dann doch ja auch sehr flach, aber wenn man dann hinter die Grenze kommt, also auf polnischer Seite, aber auch auf tschechischer, kommen dann ganz schnell hohe Berge, da kommen Gebirgszüge, also das Riesengebirge ist ja gar nicht weit weg von hier. Und da war ich kürzlich konkret in Liberec. Eine unglaublich schöne Stadt und das ist deswegen so toll auch an der Stadt, weil sie so, die liegt wie in so einer Sohle drin, in so einem Tal und ist umgeben von diesen Bergen und hat dann ganz oben drauf gibt es auf dem Jeschken einen in den 70er Jahren gebauten Fernsehturm, ein unglaublich tolles Gebäude, sehr futuristisch sieht es aus und da kann man drin essen, so ein Rundbau und auch schlafen und das ist wie so eine Zeitkapsel, also man schläft da wie in den 70er Jahren und wacht dann damit so einem Rundumblick auf dieses Gebirge auf und kann von dort dann tatsächlich auch wiederum den Görlitzer Hausberg sehen, die Landeskrone. Das ist so ein erloschener Vulkan, uralt. Das ist so eine kleine Erhebung hier. Aber grundsätzlich ist es schon sehr waldig hier. Es ist nicht so dicht besiedelt und ich mag das sehr gern.
Und irgendwie auch so fast eine mystische Landschaft, oder?
Absolut.
Also voller Sagen und Mystiken.
Genau, also eine Großzahl, also vor allem sorbischer Sagen, da ist ja die bekannteste, glaube ich, diese Krabbert-Sage, die man kennt mit diesem Müllerburschen da in der Schwarzen Mühle. Aber es gibt da ganz viel, vor allem so Teich- und Wassersagen, also viele Kreaturen und Fabelwesen, die da so ihr Unwesen treiben in dieser Sumpflandschaft. Und das sind gleichzeitig auch so ein bisschen Relikte einer vergangenen Zeit, weil der Tagebau, der ja sehr prägend ist mittlerweile hier oder war, ja vor allem davon lebt, dass er das ganze Grundwasser absaugt und abpumpt. Und damit ist diese Region unglaublich trocken geworden. Und wenn man das dann so im Vergleich sieht, diese sorbischen Sagen, in denen es eben sehr viel um so Sümpfe und Moore geht, dann wundert man sich manchmal, was das für eine Welt gewesen sein muss, denn die ist heute ganz anders. Also es ist sehr sandig mittlerweile, sehr viele Kiefern- und Birkenwälder durch diesen Tagebau.
Ja, Okay, also eine Reise lohnt, würde ich, absolut. Unbedingt, ich muss unbedingt mal hin. Quiz. Was uns führt zur allerersten Quizfrage, lieber Lukas, und es ist ein relativ kurzes Zitat, es ist gerade tatsächlich mal ein Satz und du kannst wählen, ja, es sind zwei doch sehr unterschiedliche Bücher, die ich hier zusammen gemixt habe, du kannst wählen, ist das einmal von Leo Tolstoi, Anna Karenina, wer kennt sie nicht, ne? Also die große Figur auch in der Weltliteratur, übersetzt von Fred Otthoff. Oder aber, pass auf, ich habe ganz wild dazu gepackt, Uwe Tellkamps Der Turm. Oha, und genau, es ist natürlich ganz schön gemein und macht es natürlich schwieriger, glaube ich, je kürzer das Zitat ist. Ich lese dir mal vor. Es gibt keine Verhältnisse, an die sich der Mensch nicht schließlich gewöhnt, besonders wenn er sieht, dass alle, die ihn umgeben, das gleiche Leben führen.
Also ungewöhnlich oder also erstaunlich, dass du so einen kurzen Satz aus beiden Büchern gefunden hast. Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Aber ich würde in dem Fall, weil es so allumfassend klingt, glaube ich, eher auf Tolstoi gehen.
Mhm. Du hast vollkommen recht, das stimmt. Und du hast auch vollkommen recht, es ist nicht einfach, ein kurzes Zitat aus diesen Büchern herauszufinden, mit sehr, sehr viel Länge und sehr viel Dialogen und so weiter arbeiten. Aber ich dachte, ja, vielleicht inhaltlich hätte es dich verführen können. Aber magst du erzählen, Anna Karenina, Tolstoi, was ist das für ein Buch, das dich da auch so früh geprägt hat aus der russischen Literatur?
Also tatsächlich war das so eins der ersten Bücher, die ich selbstständig gewählt habe zu lesen, die jetzt nicht irgendwie durch den Deutschunterricht bestimmt waren. Ich hatte damals ganz krassen Liebeskummer, muss ich sagen. Und das war so meine erste Liebe, die erste Freundin. Und die hatte sich dann aber in meinen besten Freund verliebt. Und das kam alles nicht zustande. Und ich war so verzweifelt, dass ich im Internet gegoogelt habe danach, was gegen Liebeskummer helfen würde, und habe dann bei gutefrage.net hat dann jemand geschrieben, also nach ganz vielen anderen hilfreichen Tipps, die ich vorher schon versucht hatte, eben dann der Hinweis auf Anna Karenina von Tolstoi, und es sagte mir gar nichts. Und wie gesagt, ich war so verzweifelt, dass ich dann also sogar zu einem Buch griff, obwohl mir der Deutschunterricht das alles sehr verleidet hatte zu lesen, und fand es so herausragend, weil ich den Eindruck hatte, es gibt da so eine Figur, Levin heißt die, der versucht bei einer jungen Frau, die möchte die gern heiraten und wird aber mehrmals, glaube ich, sogar zurückgewiesen und zieht sich dann irgendwann aufs Land zurück und wird dann so Bauer und fängt dann da also an, mit der Sense das Feld zu bestellen und lebt da so ein ganz einsiedlerisches Leben. Und auf eine absurde Weise dachte ich, der ist ja wie ich. Also der ist auch so gekränkt in seiner Liebe, und die wird nicht erwidert und jetzt muss er sich zurückziehen. Und das war natürlich absolut Banane, da eine Parallele zu ziehen. Aber ich fand es so tröstlich, ja, dass also dieser alte Russe Worte gefunden hatte, mir hier etwas nahe zu bringen, nämlich dieses Gefühl nahe zu bringen, irgendwie allein zu sein und vielleicht auch ein bisschen in seinem Schmerz so zu schwelgen. Und vielleicht auch aufgrund der Länge dieses Buches war mein Liebeskummer danach einigermaßen verheilt. Also das hat dann schon geholfen.
Das ist gut.
Und ja, also habe danach dann noch mit Krieg und Frieden gearbeitet. Ich glaube, das würde ich heute mit meinem Wissen nunmehr um die Ukraine, würde ich das vielleicht nicht mehr so vorbehaltlos alles lesen oder das zumindest anders lesen. Das mag sein, aber damals war das so ein Beginn in so einen Literaturkanon. Also mir ist schon auch aufgefallen, als ich dir meine Liste so gegeben habe mit Büchern, da sind unglaublich viele Männer dabei. Und das sind jetzt, sagen wir mal, keine, also da ist jetzt nichts Subversives, ja. Also das sind jetzt keine überraschenden
Bücher.
Muss ja
nicht.
Nee, muss gar nicht, aber es ist ja schon auffällig, sozusagen, wie gerät man ans Lesen oder was sind so die ersten Berührungen mit Büchern. Und genau, meine waren eben der Deutschunterricht, das hat gar nicht funktioniert. Und ich hatte jetzt niemand zu Hause, der mir mal ein Buch dann gegeben hat und sagte, hier, lies das mal, und habe das eben vor allem durchs Internet tatsächlich. Also das ging mit Tolstoi los, und als ich dann keine Lust mehr hatte auf dieses sehr lange, verschachtelte, bin ich dann irgendwann bei den Amerikanern gelandet, aber eben immer, weil im Internet irgendjemand mal sagte, das sollte man lesen und das sei so Kanon. Und jetzt wissen wir, dass diese Kanone, was der Plural ist,
Kanonis?
Kanonis, weiß ich nicht. Die sind sehr männlich geprägt und ich glaube, das ist dann auch ein Grund, da gelandet zu sein. Genau, also ich wäre gerne ein sehr viel überraschenderer Leser sozusagen. Also das hätte jetzt auch gerne ein paar Bücher genannt, die jetzt vielleicht nicht alle auf dem Schirm haben. Aber genau, so bin ich nicht ans Lesen gekommen und dann waren das eben die ersten Bücher, die prägend waren. Ja.
Aber das macht gar nicht, ich glaube, da braucht man sich gar nicht für entschuldigen, weil jeder so seine eigene Lesebiografie hat und wie kommt man zu diesen Büchern? Das finde ich, hast du sehr schön geschildert, ne? Der eine hat den riesigen Bücherschrank der Eltern zu Hause und der andere tastet sich auf Umwegen vor und dann steht erstmal diese riesige Wand an Büchern vor einem und what the hell, wo fängt man an? Ja, also deswegen glaube ich, ist es so ein Vortasten. Und was mir doch aber auch bei deiner Liste also vielleicht erzählt, ich frage immer vorab, was hat euch geprägt, womit beschäftigt ihr euch? Und dann gehe ich selber noch so trüffelschweinig auf die Suche, was ich vielleicht euch noch fragen könnte. Was mir aufgefallen ist, dass es doch auch sehr, sehr viele so ganz breite Panoramen sind, die dich vielleicht interessiert haben. Also wenn man auch Uwe Tellkamp mit ins Boot holt, mit dem Turm, der natürlich auch nochmal ganz anders, ne, der Roman von 2008, um das Etikett drauf zu kleben, ein Wenderoman, der so von den letzten Jahren der DDR erzählt, auch in einem Dresdner Villenviertel. Das ist ja auch irgendwie sehr breit angelegt und versucht irgendwie eine Zeit auch zu greifen. Ja. So, vielleicht.
Wobei ich bei Tellkamp vor allem beeindruckend fand, diese Schilderung der Armeezeit des Protagonisten. Mhm. Also ich habe das vorher noch nie gelesen in dieser Dringlichkeit und in all diesen Abgründen, wie diese NVA einfach schikaniert hat, wie man dort zermürbt wurde. Und findet das nach all diesen, also ich meine, wir kennen diese Militärbücher oder diese Schilderungen von militärischem Drill ja vor allem aus so Schilderungen noch des 19., frühen 20. Jahrhunderts und das fand ich derart augenöffnend. Also dieses, wie du es jetzt selber sagst, so Wenderoman, das fand ich gar nicht so dolle spannend, auch so dieses Dresdner Villenviertel, weil mir das, also das ist so wahnsinnig weg von mir und ich hatte auch ehrlich nie Interesse daran zu verstehen, wie die Dresdner Oberschicht oder das Dresdner Bürgertum die Wende erlebt hat, aber diese Schilderung dieser Militärzeit, das habe ich so in der Form noch nicht gelesen und das mag auch daran liegen, dass Tellkamp einerseits da selbst Erfahrungen gesammelt hat und andererseits unglaublich umfassend da auch recherchiert hat, da sehr viele Zeitzeugenberichte, die da einflossen und das ist so unglaublich dicht und so kondensiert und so greifbar machend, wie also Generationen von jungen Männern da einfach geschliffen worden und dann kann man natürlich auch dort dann gesellschaftlich ableiten, was bedeutet das wiederum für die Männer dieses Landes und dieser Generation, durch diesen Drill die ganze Zeit zu gehen, während man in der Bundesrepublik schon eine ganz andere Offenheit hatte und ja auch einen Zivildienst hatte, also Möglichkeiten, dem irgendwie zu entgehen und natürlich auch in einem freieren Land. Und das hat mich absolut umgehauen. Kann das wirklich empfehlen, vor allem vor dieser Folie her zu lesen. Das ist für mich zeitlos.
Ja. Ich fand ja auch bemerkenswert, das habe ich jetzt erst jüngst in der Recherche realisiert, dass du tatsächlich auch mal ein Podiumsgespräch mit Uwe Tellkamp hattest. Das ist noch gar nicht so lange her und natürlich auch in einem sehr aufgeladenen historischen Ort, der wiederum auch in deinen Romanen eine wichtige Rolle spielt, nämlich die Frauenkirche in Dresden. Ich wäre verführt zu fragen, wie ging es dir bei diesem Gespräch, aber vielleicht führt das zu weit. Magst du was dazu sagen oder gar nicht?
Ja, klar, na klar.
Also um vielleicht zu sagen, ne, das Interessante an Uwe Tellkamp ist ja natürlich auch, dass er in den letzten Jahren sich sehr stark politisch geäußert hat, sich sehr stark auch, ich glaube, rechtsaußen kann man das auf jeden Fall nennen, positioniert hat. Und
würde er widersprechen, aber ja.
Ja, vielleicht. Also
aber ich gehe da total mit. Also sehr, sehr in Anführungsstrichen medienkritisch und immer die Wahrheit und wird irgendwie vom Volk ferngehalten. Das sind schon irgendwie komische Thesen und ging irgendwie damit los mit so einer Diskussion, glaube ich, mit Durst Grünwein war das damals im Kulturpalast auch in Dresden, über die aus seiner Sicht gescheiterten Geflüchtetenpolitik und so weiter. Und also das hat alles eine riesen Vorgeschichte und seitdem tritt er immer wieder auf und verbarrikadiert sich, hatte ich halt immer so den Eindruck, in so einer Ecke und kommt auch gar nicht mehr raus. Also der ist einfach, es wird immer radikaler, es wird immer bösartiger fast schon, ja. Und Und dann kam irgendjemand, ich weiß gar nicht, wer auf die Idee, dass wir uns mal in der Frauenkirche, was natürlich, wie du schon sagtest, so ein ganz historischer Ort ist in Dresden, extrem aufgeladen und eben auch ein Heimspiel für Uwe Tellkamp und saßen dann dort und es sollte diskutiert werden. Ich weiß gar nicht mehr, was das Thema war. Also höchstwahrscheinlich.
Meinungsfreiheit vielleicht?
Es kann sein, irgendwas mit Meinungsfreiheit kann sein. Also schon angelegt als ein Abend, der jetzt keinen Konsens finden wird. Ja. Und so ging das dann auch los. Und hab das als das war höchst befremdlich, weil Uwe Tellkamp irgendwann nur noch in Versform geantwortet hat. Mhm. Was ich schon wieder interessant fand, ja, weil es sozusagen der Versuch war, irgendwie hier künstlerisch die Oberhand zu gewinnen gegen dieses Bild des Intellektuellen, der immer sich auch gesellschaftspolitisch irgendwie zu Wort melden muss und sollte und was auch immer. Aber habe an dem Abend auch gemerkt, dass so sehr ich versucht habe, auf ihn zuzugehen und da, naja, irgendwie zu sagen, na, sie haben ja in gewissen Punkten recht, aber müssen wir es denn so drastisch sehen? Ja? Also da war seinerseits gar kein Entgegenkommen. Und eigentlich, also so ernüchternd ich diesen Abend fand, so vielleicht aufschlussreich war für alle, die das gesehen haben, weil man irgendwie gemerkt hat, also wir können uns da noch so sehr und oft sagen, wir müssen Gespräche miteinander führen und aufeinander zugehen und ne, diese ganzen Phrasen. Wenn das nur einer macht, in dem Fall ich, dann funktioniert es vielleicht nicht so ganz. Ne? Und Tellkamp stand eben in der Ecke gefühlt und ging da nicht raus, sondern verbarrikadierte sich eigentlich immer mehr. Und das war, ja, das ist irgendwie auch bitter zu sehen, ne? Weil der Mann, der kann ja schreiben, das muss jetzt nicht jedermanns Geschmack sein. Mhm. Und haut sich aber da so ins Gesellschaftliche aus, dass das eigentlich bedauernswert ist. Also ich würde schon auch sagen, es ist vielleicht besser, dass wir manche Leute, und ich will das gar nicht so gönnerhaft sagen, aber wir müssen vielleicht auch mal überlegen, muss jetzt irgendwie jeder, der mal ein Buch geschrieben hat, sich zu politischen Themen äußern oder können wir die auch einfach weiter über Kunst und Literatur fragen? Ja, und im Falle Tellkamps wäre das auf jeden Fall gewinnbringender. Aber normal, also das ist nun auch so, das ist halt der Diskurs und es ist auch gut, wenn er daran teilnimmt, aber hatte das Gefühl, das verhärtete sich eigentlich mit jedem weiteren Satz, ne? Und irgendwann kommt man da nicht mehr raus. Das ist wie so eine Spirale und eigentlich tragisch dabei zuzusehen. Mhm. Ja.
Vielleicht ist das Wort Spirale ein ganz guter Begriff, um überzuleiten, nämlich zu deinem eigenen Schreiben und zu deinem Debütroman Mit der Faust in die Welt schlagen. Der ist 2019 erschienen und handelt von zwei Brüdern, Philipp und Tobias. Und ja, ist so ein bisschen vielleicht, ne, um das zu schildern, in drei Teile gegliedert. Das sind immer so ein bisschen Jahre der Kindheit, der Jugend und des frühen Erwachsenseins, würde ich vielleicht mal sagen. Und die ja mit einer Jungsklicke nach und nach in Berührung kommen, die auch so mit Nazi-Parolen und Nazi-Symbolen, sage ich mal, sympathisieren und vielleicht von hinten angefangen, also vom hinteren Teil her angefangen mal zu fragen, was würdest du sagen, was fasziniert diese beiden Brüder an dieser Clique? Ramon und Menzel heißen sie zum Beispiel, um nur zwei zu nennen. Was ist das, was da so eine Faszination vielleicht ausübt? Zwei junge Männer.
Also für mich gibt es da so ein Schlüsselmoment, das ist, als auf dem Schulhof das Hakenkreuz auftaucht, auf diesem Findling gesprüht. Und das ist eigentlich eine ganz, also auch wieder so eine, finde ich, sehr tragische Szene, weil dann dieser Schuldirektor da kommt und versucht, dieses Hakenkreuz abzudecken mit so einem Handtuch, ja, und sagt dann allen Kindern, dass sie reingehen sollen, dass es nichts zu sehen gibt. Und es ist ja für alle ersichtlich, dass das ein Problem ist, anders als er das behauptet. Und die Figur, die er da abgibt, die ist ja so lächerlich eigentlich. Und gerade Philipp, der ältere Bruder, der sieht dann, dass am hinteren Schulhofsrand, dass da Ältere wiederum darüber lachen und zieht sehr schnell den Schluss, dass die damit in Verbindung stehen könnten und spürt aber auch, dass dieses Hakenkreuz etwas ist, was diesen Erwachsenen die Fassung irgendwie nimmt. Oder das macht sie so hilflos. Und damit können die nicht umgehen. Und das ist so ein, eigentlich ist es dadurch so ein Machtmoment oder auch so ein Machtinstrument. Also man hat dadurch die Möglichkeit, diese Eltern, die sonst immer so einen machen auf neunmal klug und wissen alles, aber zu ganz vielen Sachen auch nichts sagen, da kriegt man sie irgendwie, ja? Also da lassen sie so ihre Hüllen fallen und da sind sie ganz verwundbar. Und ich glaube, dass er das in dem Moment durchblickt und versteht, das betrifft nicht nur die Eltern so, sondern das macht auch was mit allen drumherum. Gibt's ja auch eine Szene, wo dann, ich glaube, Tobias wiederum ist, dass der dann so Jude auf seinen Hefter schreibt und dann auch die Oma damit komplett aus der Fassung bringt, weil die überhaupt nicht weiß, was soll das, warum überhaupt und was muss das jetzt sein, so nach dem Motto, ja. Und das ist, glaube ich, was ihn daran fasziniert. Da kommt eine ganz große auch Begeisterungsfähigkeit für diese Gruppe noch dazu. Der will auch dazugehören, ganz klar. Aber anders als sein Bruder. Das war mir auch wichtig, da so unterschiedliche Wege zu zeigen, weil bei ihm würde ich dann schon sagen, bei dem Tobias, dass der vor allem inhaltlich da auch andocken kann. Dass der ein gutes Gespür oder dass der überzeugt ist von dieser Erzählung von alles bricht auseinander. Ja? Also die innere Welt mit der Familie und den Großeltern und dem Bruder und die äußere Welt, also dieses sogenannte Deutschland und was da alles dazugehört und wer nicht dazugehört und so weiter und so fort. Und der kann das komplett nachempfinden. Also der hat genau diesen Eindruck von, hier muss sich etwas verändern, hier muss durchgegriffen werden. Mhm. Und das ist eine viel nachhaltigere Radikalisierung. Also dieser Philipp, der fällt dann genauso wieder raus, wie er da reinkommt. Also fast schon so beiläufig. Mhm. Und Tobias ist aber überzeugt und ist inhaltlich dabei. Und mir war das schon wichtig, diese beiden Wege in diese Gruppen zu zeigen. Und erschreckenderweise würde ich sagen, also hat sich an diesen Mechanismen nie was geändert. Mhm. Und irgendwie nehmen sie sogar wieder zu. Also ich sehe wirklich mit Erschrecken hier in der Gegend, wie diese Faschos wieder mehr werden, so sichtbar auch mehr werden. Ne? Also diese 90er-Jahre-Looks mit Springerstiefeln und Bomberjacke, das war total verpönt eine Zeit lang. Ja. Also wollte man sich irgendwie auch kaschieren, das war so ein anderer Weg, taucht er auch im Roman auf, also dann doch mal die Haare lang wachsen lassen und mal ein anderes Erscheinungsbild und jetzt ist es aber wieder total Common Sense, dass man halt als Skinhead auch erkennbar ist.
Okay.
Und bin kürzlich auch in Cottbus am Bahnhof ausgestiegen oder musste umsteigen und dachte, das ist ja, was ist denn hier los? Also das habe ich vor 20 Jahren das letzte Mal gesehen. Und fühlte mich auch genauso wieder in diese Zeit versetzt. Also kam sofort der Schweiß, weil ich dachte, das ist ja irre. Und dieses Machtgebären, diese Gewaltsprache und auch, also es ist absolut bedrückend, dass sich da offenbar nichts geändert hat.
Ja, also mich interessiert da sozusagen eigentlich persönlich sozusagen auch diese Schnittstelle von, weißt du, also ich sag mal, von rechts außen und diesem Thema, das wird man noch sagen dürfen und ne, und,
ja,
und
ja,
vielleicht ne, auch Themen, über die man sicherlich auch sprechen kann. Und dann gibt es aber diesen ganz natürlich krassen Schnitt hin zu tatsächlich Nazi-Symbolen und all das. Aber ich, ne, wo ist diese Grenze und wird sie überschritten? Weil auch bei dir heißt es mal im Roman in einem Dialog von Philipp mit seinem Freund Christoph, der sich eher davon distanziert, ne? Und er sagt, das sind Nazis und Philipp sagt, nein, das sind keine Nazis, ne? Die machen ja nur das und das und das. Also es ist eigentlich egal, an welcher Stelle wird immer gesagt, das er kann man doch noch sagen.
So.
Wird immer wieder nochmal verteidigt. So, wo ist diese Grenze, ne? Und wo wird die immer fließender? Und das beschäftigt mich auch.
Genau, also man kann die gar nicht ziehen, weil das so ein punktuelles Ding ist, also so ein graduelles eher. Also das geht damit los, oder was ja so ein ganz klassisches Motiv ist, wie es ja auch in diesem Dialog auftaucht, dieses, aber die anderen sind doch auch stolz, warum dürfen die das eigentlich nicht? Und das ist etwas, was in rechten Kreisen absolut verfängt, also und immer wieder gerne erzählt wird, dieses, man wird klein gehalten, man darf sozusagen keine pathetischen Gefühle für sein Land haben, durch diesen sogenannten Schuldkult oder was auch immer. Und was ist denn aus der Stärke geworden, aus dem Stolz und aus den Urgroßvätern und so weiter, und die waren ja gar nicht schlimm, sondern das waren einfach nur ehrliche, hart arbeitende Männer, und das, dieser ganze Quatsch, es ist ja oft auch auf so eine männliche Ebene bezogen, und natürlich findet das dann Anschluss in Kreise, die sagen, man müsse das wieder entfesseln und das, da wäre nichts Schlimmes dabei, also das eben permanent zu relativieren, also immer, die anderen dürfen das auch und jetzt ist aber mal gut, das taucht also immer wieder auf. Und dann aber ganz gezielt auch sagen, man muss sich dagegen wehren. Man muss also eine Partei wählen, das vielleicht nicht mal, weil mit Demokratie ist es da nicht so ausgeprägt, sondern es ist eher dieses Gewaltvolle, also alle die, die einen hindern, wieder stolz zu sein, stark zu sein, die müsste man beseitigen. Und da wird es dann eben ganz schnell auch kriminell einfach. Und richtet sich dann also gegen sowas Systemisches, also so Politiker, aber ganz gezielt ja auch gegen einfach Ausländer und alle, die da nicht dazugehören sollen. Also und da ist es also, wie gesagt, das geht so leicht los mit so Parolen, die auch recht anschlussfähig sind, würde ich mal sagen. Und schwappt dann aber ganz schnell in so eine grundsätzliche Ablehnung und sowas Gewaltvolles. Ja.
Und vielleicht, dass wir deinen Roman auf jeden Fall im Blick halten. Weißt du, was ich so besonders an ihm finde? Es ist eigentlich zweierlei. Das eine ist, wie unglaublich langsam du erzählst die Geschichte. Ne? Wir sind ganz nah dran an diesen Jungs, auch in ihrer Kindheit, mit ihrer Familie, den Eltern, den Großeltern. Das geht so ganz langsam und wir haben unglaubliche Sympathien für diese Jungen, ne? Und auf einmal kommen diese ganz kleinen Bruchstellen. Das finde ich unglaublich spannend, weil man so mit verfangen ist dadurch natürlich emotional auf eine Art. Und das andere finde ich, dass du tatsächlich auch diese Geschichte eigentlich nicht moralisierend erzählst, sondern ich nenne es mal fast naturalistisch, realistisch. Du wirfst den Blick drauf, du zeigst, aber an keiner Stelle sagst du, das ist richtig oder falsch, wo ich als Leserin dann natürlich auch zurückgeworfen bin, darauf, das selbst irgendwie eine Art Urteil zu finden.
Oder, ja, mir ist es auch ganz wichtig gewesen, das nicht zu tun. Dann kriegt er auch manchmal so diesen, also Kritik ist falsch, aber so diese Frage, warum ist denn da niemand, mit dem man sich dann bis zum Ende identifizieren kann? Also warum ist da keine Figur, die einen anderen Weg einschlägt, ne? Und die einem das so ein bisschen vorhält und so. Und ich habe da volles Verständnis dafür, aber gleichzeitig dachte ich, das ist auch so einfach. Also jetzt da so eine irgendwie man zu haben, und man kann das natürlich auch sehen in dieser Christoph-Figur, der dann gezielt sagt, nee, ich gehe da jetzt raus oder ich bin dann erstmal weg, aber wird ja auch nicht weiter erzählt. Also so eine anschlussfähige Figur, die irgendwie die Gute ist, das fand ich schwierig. Und es hätte diesen Bruch noch größer gemacht oder diese Differenz eigentlich dieser beiden Welten. Und ich wollte, dass erstmal das alles da ist, also nicht nur das Schlechte, das wäre jetzt auch zu viel gesagt, aber dass wir gezwungen sind, uns mit, also irgendwie dann doch dazu zu verhalten, würde ich sagen. Ja? Und ja, ich will jetzt auch niemanden zwingen, Empfindungen oder jetzt groß Verständnis für Nazis zu entwickeln. Das überhaupt nicht, ja. Und jetzt immer zu sagen, naja, aber das persönliche Schicksal und da muss man noch ein Auge zudrücken. Also das überhaupt nicht. Aber damit konfrontiert zu sein, so wie man ja auch in der Gesellschaft damit konfrontiert ist und sich dazu verhalten muss, das finde ich wichtig und wollte da jetzt keinen leichten Ausweg wählen. So schwer mir das auch selber fällt, damit zu gehen, was die da machen.
Ja, und vielleicht eine letzte Frage noch, bevor wir zur zweiten Quizfrage weiterhupsen. In beiden Romanen von dir spielen die Eltern eine unglaubliche Rolle. Vater, Mutter und auch diese Übergangszeit des Miteinanders, des einander Loslassens und die große Frage auch, wie prägt uns Familie jedes Mal? Ne? Also so auch ein bisschen zurück zu dieser Quizfrage oder diesem Quizsatz. Es gibt keine Verhältnisse, an die sich die Menschen nicht schließlich gewöhnen, besonders wenn besonders wenn er sieht, dass alle, die ihn umgeben, das gleiche Leben führen. Also sozusagen die Eltern, und ich finde auch spannend, es gibt einen Essay von dir, der heißt Fragmente deutscher Einheiten, wenn du auch nochmal darüber sprichst, dass es im Osten eigentlich auch niemanden gab, der quasi eine Art Kontinuität hat. Also das heißt, wenn es im Osten etwas nicht gab, dann Kontinuität. Ob Sympathisant, Gegner oder Mitläufer des Systems, alle haben den Bruch erlebt. Und mein Gefühl ist, dass du in diesen Elternfiguren, die noch so viele sind, aber auch vor allem diese Menschen des Bruchs zeigst. Kann man das so sagen?
Ja, total. Also deswegen ist auch dieses, vor allem das erste Buch ja auch diese Kinderperspektive, weil mir das auch nochmal ganz anders wichtig war, dadurch diese Eltern ins Verhältnis zu setzen und immer aus diesen Kinderaugen die so beobachtet zu sehen, wie die wie die sich so arrangieren mit dieser, mhm, mit dieser neuen Zeit und mit diesem neuen Deutschland, in dem sie jetzt irgendwie sind und wie, wie unbeholfen die auch sind und eben wie, wie schweigsam. Und mir ist natürlich völlig klar, dass das viele auch jetzt so in, also zu meiner, diese Elterngeneration, das sind auch einige dabei, die das als Vorwurf gelesen haben. Also die so dachten, naja, aber was hätten wir denn machen sollen? Und was, also so ist man dann. Und das ist uns entgangen, wie wir waren. Und das ist ja auch völlig verständlich. Also auch da, ne, das ist ja überhaupt kein Vorwurf. Das ist erstmal nur dieses Aufzeigen von, in dem Moment, wo ihr logischerweise mit euch selbst beschäftigt wart oder musstet, weil es blieb nichts anderes übrig, irgendwie sich zu sortieren und zu gucken, wie geht's jetzt mit dem Geld weiter und mit der Arbeit weiter und ja dadurch auch mit der Familie irgendwie, dass das so nach in sich kehren einfach mit sich bringt, ne? Und wie so ein automatisches Leben eigentlich, also was Roboterhaftes fast schon. Und dass das aber eine Abwesenheit bedeutet für die Kinder, nämlich vor allem eine emotionale, ne? Also keine, das sind eben keine Eltern gewesen, die jetzt sonderlich zugewandt waren oder die jetzt sonderlich zugehört hätten oder besonders empfindsam vielleicht waren. Und ich, wie gesagt, ich generalisiere das jetzt so, aber das deckt sich ja schon mit vielen der Erfahrungen, nicht nur meinerseits, sondern einfach dieser Generation von mir mit Schulfreunden und anderen, die jetzt auch Bücher schreiben, die was Ähnliches verhandeln, ne? So Ruth Maria Thomas oder auch Paula Irmschler und wie sie alle heißen. Also das ist schon auffällig, auch bei Hendrik Bolz, diese Eltern sind eigentlich nicht da. Und die sind so ganz schwer zu greifen. Und wie gesagt, das ist nur verständlich bei so einem Umbruch, aber es hinterlässt eben Kinder, die damit erstmal umgehen lernen müssen und die dafür wiederum eine Sprache finden, die sich trauen müssen, auch irgendwie Gefühle zu zeigen, empfindsam zu sein, und dann vielleicht auch deswegen dann scheitern und vielleicht auch deswegen das wieder weitergeben, ne? Also wir sprechen ja so oft über so generationelle Traumata. Und natürlich wird da gerade ganz viel weitergegeben an die Kinder, die jetzt selbst schon wieder Eltern sind und so weiter. Ne? Also da steckt sozusagen, ich bin weit davon entfernt, immer dieses Wort Wendetrauma zu verwenden, aber da sind Verletzungen, die natürlich weitergegeben werden. Und das, da muss man sich mit den Eltern beschäftigen und den Großeltern beschäftigen, die dann teilweise noch ganz andere Brüche mitgemacht haben, noch aus Nazi-Zeiten und so. Und dass wir jetzt erst eine Generation oder so die ersten haben, die sich jetzt an all dem irgendwie abarbeiten, ne? Die das irgendwie aufarbeiten. Mhm. Und dann mündet das eben in diese sogenannte Nachwendeliteratur, zu der ich dann auch gehöre. Und da werden, würde ich jetzt mal sagen, immer die Eltern eine herausragende Rolle spielen, weil ohne die kann man diese Kinder dann auch nicht verstehen. Quiz.
Wir nehmen diese Gedanken mal mit hinüber in die zweite Quizfrage, das zweite Zitat. Und sprechen dann gleich nochmal darüber bestimmt weiter. Es geht so, es kann jetzt, pass auf, tatsächlich, du hast vorhin ganz kurz es anklingen lassen, es geht jetzt in die amerikanische Erzählliteratur und du kannst wählen zwischen Carson McCullers, Das Herz ist ein einsamer Jäger, übersetzt von Susanne Rademacher, oder aber von John Steinbeck, Früchte des Zorns. Und mir ist aufgefallen, die sind beide eigentlich fast zeitgleich erschienen. Also stimmt, 1940 stimmt. Und 39, das war mir gar nicht so klar. Genau, jetzt lese ich mal vor. Vielleicht können wir neu beginnen, dort drüben in dem reichen Land, wo die Früchte wachsen. Wir werden neu beginnen, aber du kannst nicht mehr beginnen. Nur ein kleines Kind kann beginnen. Du und ich, wir sind so, wie wir immer gewesen. Der Ärger eines Augenblicks, die tausend Bilder, das sind wir. Das Land, dieses rote Land sind wir. Und die Jahre der Überschwemmung und die Jahre des Staubes und die Jahre der Trockenheit sind wir. Wir können nicht neu beginnen.
Ja, also das würde ich ziemlich sicher zu Steinbeck ordnen, allein wegen der Überschwemmung und des Staubes und der Früchte, die ja sogar auftauchen. Wobei ich am Anfang dachte, durch diesen Wir-Ton könnte es auch Carson McCullers sein, weil das ist ja so multiperspektivisch mit vielen Figuren, die so auftauchen. Aber genau, da würde ich sagen, das ist Steinbeck.
Sehr richtig und sehr schön hergeleitet, finde ich. Genau. John Steinbeck Das ist ja ein tolles Buch, das ich, ein toller Roman, den ich jetzt sozusagen auch durch dich mal wieder entdeckt habe. Das schätze ich auch so sehr, dass ich viele Klassiker jetzt so neu entdecke durch diesen Podcast. So ging es mir auch hier, weil der ja also zum einen unglaublich poetisch ist in dem, was er über die Landschaft auch dort erzählt, über den Landschaftsbau, und gleichzeitig auch unglaublich stark in seinen Dialogen in dieser gesellschaftskritischen Perspektive ist. Also so ging es mir. Aber was hat dich begeistert? Jetzt habe ich zuerst gequatscht, das war ja blöd. Aber genau,
nee, gar nicht. Also teil das komplett, was du sagst. Also für mich war glaube ich, dieses Früchte des Zorns mit das prägendste Buch. Neben vielleicht noch Wer die Nachtigall stört von Harper Lee, aber also was, weil das, mich hat das unglaublich umgehauen, erstmal, wie Steinbeck es schafft, über die Landschaft eine Gesellschaft zu erzählen, also diese Veränderungen einer Geschichte und die Umformungen und Umwälzungen. Ich habe das teilweise sogar übernommen für mit der Faust in die Welt schlagen. Da gibt es auch immer mal wieder Kapitel, die mit so Landschaftsbildern beginnen, weil mich das so geprägt hat, weil ich das so nachvollziehbar sinnvoll fand. Und dann hat Früchte des Zorns, glaube ich, würde ich sagen, vor allem mich politisiert. Also das hat für mich über die Literatur hinaus war das so ein Erweckungsmoment für einfach mein gesellschaftliches Grundverständnis von, wie kann man etwas erreichen, nämlich nur zusammen, und wie ungerecht ist eigentlich das meiste von dem, was so erfahren wird. Und es gibt ja diese Tom Jones Figur, die sich da hinstellt und die dann da so eine Revolte anführt. Und es gibt sogar von Bruce Springsteen gibt's einen Song, der heißt The Ghost of Tom Joad. Das ist sogar ein Album, glaube ich, aber auch ein Song. Und der zitiert dann auch diese Worte, die er dann irgendwann sagt, nämlich, ach, ich weiß gar nicht, wie es genau heißt. Also es taucht in dem Song auf, aber eben auch Steinbeck, der es ja vorher geschrieben hat. Also immer wenn, ich bin immer da, wenn du mich rufst, das sagt er zu dieser Mutter. Und immer wenn irgendwo ein Kind schreit, da werde ich sein. Und immer wenn irgendwo jemand verprügelt wird durch Polizisten, dort werde ich sein. Ja, das sagt er, als er sich von ihr verabschiedet, um irgendwie klarzumachen, ich muss hier was tun. Ich muss was tun dagegen, wie wir ausgebeutet werden, wie wir hier gehalten werden in diesen Lagern, nur weil wir aus unserer Heimat flüchten und auf ein besseres Leben hoffen. Und werden wir kriminalisiert und werden wir eingesperrt und werden gehalten wie die Tiere. Und das kann nicht sein. Und er geht dagegen an und genau, wird, das nimmt auch ein tragisches Ende. Aber ich fand das, also das war auch so eine Stelle, fast Tränen in den Augen gehabt, das klingt so pathetisch, aber weil ich so dachte, genau so ist es, ja, also dieses sich für andere einsetzen und da zu sein, das ist essentiell, und Steinbeck hat das so zusammengerafft und hat das so gut geschrieben, auch diese Familie, die dort, die das alles so durchreißt und die so von Lager zu Lager kommt und immer sich wieder arrangieren muss, und da dachte ich, das ist unfassbar. Also A, dass das ja auf Tatsachen beruht und er da viel auch selber mitgereist hat und viel in diesen Lagern auch war zur damaligen Zeit, aber wie er das in diese Figuren überformt bekommt, würde ich, also das habe ich so in dieser Form nicht mehr gelesen.
Ja, also auf jeden Fall eine unglaubliche Leseempfehlung. Und ich finde, es gibt so, ich versuche dann ja immer so leichte Bezüge herzustellen, gerade auch jetzt zu deinem zweiten Roman, Raumfahrer heißt der, 2021 erschienen. Mhm. Und um vielleicht kurz alle mitzunehmen, es geht um Jan, ne? Der lebt in Kamenz, eine Kleinstadt in Sachsen, und er arbeitet in einem Krankenhaus und begegnet dort dem Alten. Lernen wir ihn erstmal kennen, und langsam wird klar, dass das tatsächlich hier sich um Thorsten Kern handelt, der wiederum verwandt ist mit der Sohn ist von diesem Brüderpaar Georg Baselitz und eben Georg Kern. Und Quatsch, Georg, Günther, Entschuldigung, die vielen Gs, Günther Kern und Georg, bei so jetzt Günther Kern und Georg Baselitz. Und Baselitz, ne, ist ja auch geborene Kern, so rum. Jetzt haben wir alle Namen beisammen. Und, mich würde zuerst mal interessieren, bevor wir weiter über den Raum und das Dazwischensein zwischen vielleicht zwei Orten auch sprechen, wie bist du auf diesen Themenkomplex gekommen, der ja tatsächlich, in der Realität verankert ist, aber du schickst es vorweg, es ist fiktionalisiert. Aber es gibt natürlich Georg Baselitz und auch seinen Bruder. Es gibt da eine Familiengeschichte, die du mit einwebst. Wie bist du dieser Geschichte begegnet und was hat dich da so nicht mehr losgelassen, dass du dachtest, das muss ich irgendwie mir näher anschauen, schreiben?
Also erstmal komme ich ja aus der Ecke, so dass also Kamenz und Deutsch Baselitz ist die Nachbargemeinde, also das ist ja dann abgeleitet der Künstlername von Georg Baselitz, so dass mir diese Kunstwerke natürlich auf eine Art bekannt sind, vertraut vielleicht sogar. Und ganz banal ging es vor allem darum, dass eben dieser Bruder, also der Günther, zu mir kam und sagte hier, ich habe so ein krasses Leben, das willst du dir das nicht mal anschauen? Und ehrlicherweise passiert es oft nach Lesungen, dass Leute das von ihrem Leben behaupten und dann auf mich zukommen. Und ich glaube denen das auch, aber ich bin kein Biograf und ich kann nicht aus jede Lebensgeschichte zu einem Roman machen. Das geht einfach nicht. Ich habe das damals auch Günther gesagt und es so wirklich umwerfend ich diese Geschichte fand seines Lebens, also diese immer wieder versuchte Flucht in den Westen, die ja seinem Bruder gelungen ist, ihm aber nicht, der also zeitlebens in der DDR blieb und dieser Bruder im Westen also immer erfolgreicher und reicher wurde, während er dann dieser DDR verharrte und zermürbt wurde, zerrieben, zersetzt durch die Stasi. Da dachte ich schon, das ist irre, das muss auf jeden Fall erzählt werden, aber eben, ich bin kein Biograf und habe ihm das auch so gesagt und habe dann lange mit mir gehadert und war dann zufällig in Italien, es war nicht mal Biennale, also es war am Rand der Biennale, da gab es eine riesengroße Baselitz-Ausstellung. Das war mir gar nicht bewusst, es war eher so zufällig, dass ich daran reingestolpert bin und hatte aber dadurch, dass ich mich mit dieser Familiengeschichte nun schon beschäftigt hatte, ganz viele Anknüpfungspunkte zu diesen Gemälden. Also ich konnte relativ gut zuordnen, welche Figuren oder welche genau Personen da porträtiert sind, wo gewisse Szenen entstanden sind, wo gerade so diese ganzen Teiche und diese Landschaft, die Baselitz ja auch gemalt hat zu einer bestimmten Zeit in seinem Werk zumindest. Und da merkte ich, okay, vielleicht ist es doch ein Stoff, der mich nicht ganz so loslässt, wie ich es gedacht hätte. Und mir war aber klar, ich muss, wenn ich das erzähle, ich brauche hier eine Gegenwartsperspektive. Ich kann nicht hier nur historisch arbeiten. Und da kam dann eben dieser Jan ins Spiel, mit dem wir das alles mehr oder weniger erkunden und der sich daran abarbeitet in dieser fast schon verlassenen Landschaft, in dieser Gegend dort und damit auch versucht, seine eigene Familiengeschichte so ein bisschen zu ordnen. Da sind wir wieder bei diesen sprachlosen Eltern auch. Genau, und das alles miteinander zu verwursteln, das war die große Idee dahinter. Das ist mir nicht leicht gefallen, weil der Roman eben anders als der erste nicht chronologisch einfach eine Zeit erzählt, sondern eben springt zwischen den Zeiten und zwischen den Figuren ja auch und war unglaublich ambitioniert, finde ich, für ein zweites Buch und hat mir wirklich schlaflose Nächte bereitet, das am Ende irgendwie zusammenzuführen, ja auch in diesem teilweise dokumentarischen Stil und so. Genau, aber bin froh, diesen Weg gegangen zu sein und habe das Raumfahrer genannt, vielleicht das noch als Anekdote, weil es ja also offensichtlich eben nicht um irgendwelche Astronauten geht oder so, sondern um eben Menschen, die so ein bisschen schweben zwischen verschiedenen Orten, zwischen vielleicht auch verschiedenen Zeiten, die keinen so einen Heimathafen mehr haben, um andocken zu können. Und das ist mir in der Form das erste Mal begegnet, als die Faust, also das erste Buch für die Bühne adaptiert werden sollte am Dresdner Schauspiel. Und da saßen dann so alle zusammen bei der Konzeptionsprobe. Das ist so die erste, wenn man so die Texte liest und das Ensemble zusammenkommt und die Bühne und Maske und Kostüm und so. und man dann sich so ansah und feststellte, wir wissen eigentlich gar nicht, wie das da aussieht oder ne, also viele waren keine Ossis, konnten damit nichts anfangen und dann habe ich gesagt, dann steigen wir doch mal in so einen Bus und fahren nach Hoyerswerda. Und Hoyerswerda ist, würde ich sagen, vor allem im Westen ja bekannt für diese rassistischen Pogrome in den Anfang der 90er. Ist aber, wer vielleicht die Bücher von Brigitte Reimann kennt mit Franziska Linkerhand, ja vor allem eine sozialistische Planstadt, die zweite große nach Eisenhüttenstadt, gebaut für die Kohleverstromung, könnte man kennen, wenn man den Gundermann-Film von Andreas Dresen vielleicht gesehen hat. Also jedenfalls eine Stadt, die irgendwie auch diesen neuen Sozialismus abbilden sollte und irgendwie auch darstellen. Und da ist also innerhalb kürzester Zeit eine Planstadt in den Sand gebaut worden. Da haben dann teilweise 70.000 Menschen mal gelebt. Also da gab es ein Zoo, da gab es große Bühne, so eine Art Philharmonie mit Einkaufszentrum, also alles drum und dran, Alleen, ganz große Achsen, magistral, also unglaublich. Und heute ist Hoyerswerda aber nur noch so eine Rumpfstadt, also da wohnen jetzt noch 14.000 Einwohner, also komplett implodiert eigentlich. Und damit ist Hoyerswerda so sinnbildlich für eigentlich so eine ostdeutsche Geschichte auch. Ja? Also den utopischen Charakter, den viele hatten mit der DDR, gerade am Anfang. Dann dieser Zusammenbruch, diese Ausschreitungen, dieses Pogrom da in den 90ern und eben jetzt dieses implodierte, alle sind weg. Und das kann man in Hoyerswerda sehr gut ablesen. Und dann sind wir mit diesem Bus dahin und dann stand an dem Tag ein Mann vor so einem Wohnblock, der gerade abgerissen wurde, und sagte, dass er seinen Kindern, seinen beiden Söhnen mal zeigen wollte, wo er herkommt. Also der ist auch Anfang der 90er, ist der irgendwie nach Baden-Württemberg für die Arbeit und hat dort seine Frau kennengelernt, seine Familie gegründet und wollte seinen Kindern jetzt mal zeigen, wo er aufgewachsen ist, nämlich in Hoyerswerda. Und aber an diesem Tag wurde dieser Wohnblock, in dem er aufwuchs, abgerissen. Also der konnte schon gar nicht mehr zeigen, wo die Etage war, die Küche, das Wohnzimmer, das Kinderzimmer. Das ging schon gar nicht mehr. Dann hat er sich dann umgedreht und meinte, und dort bei der Wiese, da war mal die Schule, die gibt's auch nicht mehr. Und da, wo jetzt dieser Netto-Parkplatz ist, da war mal der Kindergarten. Es ist nichts mehr da. Es gibt eigentlich nichts, was an meine Existenz, mein Leben, mein Aufwachsen erinnert. Es ist nichts mehr da. Und sagte dann etwas, was mich sehr geprägt hat, nämlich, dass da, wo er jetzt lebt, das ist nicht sein Zuhause geworden. Und da, wo er herkommt, Hoyerswerda, das ist nicht mehr seine Heimat. Und damit war dieser Mann für mich wie so eine Art Prototyp eines Raumfahrers, also eines Menschen, der diese Orte nicht mehr hatte, der irgendwo dazwischen war, der in so einer Art luftleeren Raum schwebte. Und für mich war irgendwie klar, ich würde gern ein Buch schreiben wollen über diese Raumfahrer. Und dadurch, das ist das dann geworden. Ne?
Ja, es gibt dieses schöne Zitat auch in deinem Roman. Ich lese mal kurz vor. Mutter, Vater, für Jan waren sie Raumfahrer, schwebten in einer Zwischenwelt, ihrem Ausgangspunkt entrissen. Während sie schwebten, hatte sich die Welt schon ein Dutzend Mal weitergedreht. Sie sahen dabei zu, streckten die Hände aus, versuchten vor- und zurückzukommen, hoch, runter. Aber wo sie sich befanden, gab es keine dieser Richtungen im Raum. Und Jan stand auf der Erde und richtete sein Fernglas auf sie. Also das finde ich ein unglaublich schönes Zitat, weil das auch das aus diesem Roman so kondensiert, nämlich immer wieder dieser Versuch, auch den Eltern nahe zu kommen, sie zu greifen und gerade die eben, können die nochmal wie wo neu beginnen, um auf dieses Ausgangszitat von Steinbeck nochmal zu schauen. Und auch, was ist mit dieser großen, großen Frage, die auch in diesem Roman so wichtig ist, nach sowas wie Schuld und Verantwortung, ne? Auch gerade, weil wir reden so um den heißen Brei rum und wir wollen natürlich auch nicht das Ende des Romans verraten, dass natürlich über Jan und seine Familie ein Familiengeheimnis schwebt, das mit den Kerns verbunden zu sein scheint, Fragezeichen. Also all das spielt auch eine große Rolle.
Ja, total. Und dann eben am Ende auch die Erkenntnis, die er ja hat, festzustellen, vielleicht in meinen ganzen Beobachtungsversuchen bin ich selber einer geworden, also auch einer dieser Raumfahrer, weil ich selber gar nicht weiß, wo gehöre ich denn dazu. Also da ist es jetzt nicht unbedingt der Ort, sondern eher die Zeit. Also der hat ja den Eindruck, dass er durch dieses permanente Nachforschen und in die Familiengeschichte reingehen, dass er eigentlich gar nicht in der Gegenwart angekommen ist, sondern in der Vergangenheit. Und das ja auch auf dieses Raumfahrerbild übertragbar ist, also dass es nicht etwas Örtliches sein muss, sondern eben auch so zwischen Gegenwart und Vergangenheit schweben, das ist eben auch möglich. Und fand das eben sehr treffend und dachte ja lange, dass das eben ein Nachwendephänomen ist, aber mit der Auseinandersetzung mit Baselitz, vor allem seiner Arbeit, diese Heldenserie, die er gemacht hat in den 60ern, da malt er ja überlebensgroß Männer, die völlig, also die aus dem Krieg zurückkommen, völlig zerschossen sind, kaputt sind, durchgepflügt regelrecht, und da wird dann schnell klar, dass das bei seinem Vater auch so war und wiederum seiner Elterngeneration, ja, also, und dass die auch nie wieder angekommen sind. Und da geht es jetzt gar nicht um den Vergleich irgendwie Nazi-Zeit und DDR-Zeit und auch hier nicht unbedingt um die Frage von Schuld und Sühne, sondern eher die Frage von, was passiert denn, nachdem dann dieser große Wandel und Wechsel stattgefunden hat, und was wird aus diesen Menschen? Und da war mir dann irgendwie klar, ne, Baselitz, der hat auch, eigentlich hat er auch Raumfahrer porträtiert. Und das war auch etwas, was ihn beschäftigt hat, nämlich mit der Betrachtung seiner Eltern und seines Vaters vor allem. Und da bildete sich für mich so eine Brücke zwischen Nachkriegszeit, Nachwendezeit und dem Gedanken, na, vielleicht ist das auch recht ähnlich in der Betrachtung, nur dass ich jetzt den schriftlichen Weg wähle der Aufarbeitung und Baselitz hatte das gemalt. Das rückte mir dadurch auf einmal sehr nahe, muss ich sagen.
Ja,
Das schloss sich so ein Kreis für mich. Ja.
Und ich habe gelesen, du malst auch selbst?
Genau, also ich habe mal...
Erzähl mal, das finde ich ja total spannend. Also wie
das klingt so wie Udo Lindenberg malt auch. Also das ist so, alle malen irgendwie nebenbei. Das ist, finde ich, jetzt gar nichts Spannendes. Genauso wie alle möglichen Schauspieler auch noch Bücher schreiben.
Ja, das stimmt.
Aber ich habe, hatte eine Ausbildung angefangen zum Mediengestalter. Ich habe kein Abitur gemacht und bin dann aber, weil das nicht so geklappt hat, noch auf eine Fachoberschule für Gestaltung, also sozusagen wie so eine Art zweiten Bildungsweg. Und das war ganz toll, weil das in der Steinmetzschule war, in der Nähe von Bautzen. Und da gehörte eben so eine Art künstlerische Ausbildung dazu. Also viel eben, also an Steinarbeiten mit Ton, aber eben auch, wir hatten so eine große Werkstatt, da konnten wir mit sämtlichen Farben arbeiten, mit Öl, mit Acryl, Aquarell, alles, was also so da war und möglich war. Und habe das unglaublich genossen, hatte zu der Zeit ein Moped und einen Führerschein gemacht und fuhr dann mit einem Kumpel, habe den morgens abgeholt, haben dann also Unterricht normal gemacht und durften dann über das Unterrichtsende hinaus noch in diesen Werkstätten sein und einfach machen und sind dann danach noch an den Steinbruch und haben dann noch ein Bier getrunken und dann habe ich mir nach Hause gebracht. Das war so die Sommer, das war unglaublich tolle Zeit und habe dort gemerkt, wie schön das ist, sich mit Kunst zu beschäftigen. Also das war sozusagen in meiner Familie ist das nicht vorgesehen gewesen, also alle Wege abseits einzuschlagen, die vom geradlinigen Weg Schule, Arbeit abweichen. Und für mich war Kunst da was Augenöffnendes, also dieses sich mit anderen Dingen zu beschäftigen, etwas für den Geist zu tun, und ja auch was Handwerkliches ist ein großes, finde ich, doch auch händisches Vermögen, den Pinsel richtig zu schwingen, und habe also gemalt, bevor ich geschrieben habe, und habe das aber lange Zeit nicht praktiziert, dann während des dann Studiums in Kassel, und habe das dann irgendwann jetzt erst wieder in Görlitz für mich entdeckt und bin jetzt sehr stolz darauf, dass eine größere Arbeit für mich hier im Museum hängt in Görlitz.
Das ist super. Das ist toll.
Was hätte passieren können? Weil ich so denke, also wer weiß, ob das mit den Büchern alles so sich trägt, aber ich kann zumindest irgendwann mal sagen, hier da im Museum, da hängt ein Bild. Das ist da jetzt gut eingelagert, und selbst in 100 Jahren, irgendwann findet das hier und denkt, na, was war denn das für ein Vogel? Und dann habe ich einmal ganz kurz in die Stadtgeschichte reingewunken und gesagt, hier bin ich auch. Das ist tröstlich. Quiz.
Wir haben jetzt schon so lange gesprochen. Ich habe eine dritte Quizfrage noch. Ich will sagen, die öffnet zwar so viel und wir könnten noch 3 Stunden sprechen, aber ich nehme sie noch kurz mit.
Gerne.
Wenn du noch Kraft hast.
Na klar.
Und zwar ins politische Sachbuch hinein. Pass auf. Mhm. Ich sage erstmal das Zitat. Das ist auch nur ein Satz. Wer Populismus erklären möchte, darf die Augen vor den Schwächen der Demokratie nicht verschließen. was ich einen krassen Satz finde. Und zwar, pass auf, kann das sein, von Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey und ihrer, ja, ihrem Buch Gekränkte Freiheit, Aspekte des libertären Autoritarismus. Oder aber von Armin Schäfer und Michael Zürn, die demokratische Regression, die politischen Ursachen des autoritären Populismus.
Ja, würde ich ziemlich sicher sagen, das ist die demokratische Regression, weil es eben der Versuch ist, den ich sehr, sehr gut finde und der, finde ich, ein bisschen untergeht. Also all diese ja fast schon psychologischen Phänomene unserer Zeit nicht soziologisch zu erklären. Also das wäre dann der Versuch mit Amlinger und Nachtwey, mit der gekränkten Freiheit, sondern eben politikwissenschaftlich. Also zu gucken, welche Problemstellungen gibt es denn in unseren Institutionen, in unserem Institutionengefüge, vielleicht auch in unserer Demokratie in Form der Beteiligung und der Repräsentanz. Und da ist die demokratische Regression absolut augenöffnend, weil man anfängt nicht über, wirklich, ich finde es absolut lähmend und ernüchternd, also nicht immer nur zu fragen, ja, und wer ist denn wo wie gekränkt worden und wählt jetzt deswegen welche Partei, sondern weil man einfach mal grundsätzlicher fragt, wo hat denn diese Demokratie ihre Fehler entwickelt über die letzten Jahre und Jahrzehnte und wie können die dazu beigetragen haben, dass Menschen sich jetzt eben von dieser Demokratie abwenden und nach eben einfachen populistischen Lösungen verlangen. Vielleicht ist es also sozusagen im System angelegt gewesen durch diese Fehlstellungen und das ist in der demokratischen Regression herausragend aufgearbeitet. Es ist ein wissenschaftlicher Text, ne? Es ist also kein Sachbuch, wie man es in der Bahnhofsbuchhandlung findet, sondern das braucht man ein bisschen, um das zu lesen. Also ich schaffe da selber so, wenn ich gut bin, mal 5 Seiten am Tag, dann muss ich es wieder weglegen, weil es schon unglaublich dicht ist, sehr gefüttert mit Zitaten und mit Statistiken. Aber es ist sehr augenöffnend. Für mich war es das zumindest zu verstehen, wo der Schuh drückt. Ja, und das ist ja dann oft auch so wird ja dann gleich wieder beim Osten nochmal mehr angewendet, dieser sehr psychologisierende Blick. Und man hat manchmal den Eindruck, wenn das dann alles so aufgezählt wird über all diese Kränkungen und Verletzungen und so weiter und so fort, dass alle Länder irgendwie des demokratischen Westens und all dieser alten Industrienationen, dass die auch alle schon so eine Teilung durch haben, weil die ja irgendwie auch alle so wählen. Und da merkt man, das stimmt ja gar nicht. Also der Osten Deutschlands ist gar nicht so anders, als das in Italien oder Frankreich oder auch in Polen der Fall ist. Und ne, also könnte diese Liste unendlich fortsetzen, bis nach Schweden hoch, Großbritannien, USA, ne, also unendlich. Und kommt dann zu dem Punkt, na, aber gut, die waren nicht gespalten, die hatten keine Mauer und trotzdem wählen die genauso. Und vielleicht sind es also dann keine Phänomene allein der Ostdeutschen, sondern es lohnt sich, da mal genauer hinzuschauen. Und das ist in dieser Analyse, finde ich, sehr gelungen und geglückt, aber die ist ein bisschen untergegangen, fand ich, im Diskurs, eben weil sie politikwissenschaftlich über die Institution argumentiert und nicht, was für uns manchmal leichter zu verstehen ist, also über die individuelle Kränkung und Verlusterfahrung.
Ja. Ja, also ich danke dir auch dafür, für den wichtigen Hinweis für dieses Buch. Mir ging es auch so, dass ich das unglaublich erhellend fand. Der Blick wird geworfen darauf, dass ja auch die Bevölkerung irgendwie so ein bisschen sich entfremdet hat, einfach von diesen demokratischen Institutionen. Ne? Und warum und was war in den jüngsten Krisen, der es ja viele gab, da vielleicht auch einfach entscheidend, was ist da irgendwie nicht gut gelaufen und was bedarf es da vielleicht auch nachzubessern, tatsächlich in den politischen Institutionen selbst. So, und das fand ich total gut, vor allem auch, weil es am Schluss echt auch so ganz handfest so ein paar ne, ganz pragmatische Hinweise hat.
Vorschläge, wie man das machen kann. Total.
Und,
ich finde es vor allem auch deswegen jetzt nochmal vor dem Hinblick auch der Bundestagswahl, die jetzt früher kommt als gedacht, nochmal wichtig, weil, was ich ja schon andeutete in den letzten Wahlkämpfen, wir haben es in den USA jetzt ja auch wieder gesehen und bei allen Landtagswahlkämpfen der letzten hier im Osten, also dass Demokratie auf einmal ja selbst als Wort zum Wahlkampfthema wird. Und also wer ist sozusagen für und wer ist gegen die Demokratie? Und dabei müssen wir uns vielleicht mal darauf verstehen, was ist das eigentlich? Das ist ja auch kein fixer Zustand. Und ist das, wie sie gerade erhaltenswert deklariert wird, ist sie das überhaupt? Oder müssen wir eben, wie das in dem Buch ja auch auftaucht, müssen wir doch nochmal grundsätzlich darüber reden, wie Institutionen miteinander arbeiten? Und wer hier wen wählt und wie Entscheidungen, darum geht es ja vor allem, wie politische Entscheidungen genau. zustande kommen. Ne? Und,
genau.
Und das ist, finde ich, wirklich wichtig, weil wir manchmal so den Eindruck haben könnten oder erlangen könnten, es gibt also die, die gegen und die, die für die Demokratie sind, aber komischerweise sind es auf beiden Seiten jeweils unterschiedliche Leute, die das von sich behaupten. Und alle sind am Ende für die Demokratie, aber für welche eben eigentlich? Und
ja.
das ist wirklich, wirklich gut, dann nochmal nachzuhaken und nochmal reinzugehen, weil man hat wirklich den Eindruck, man müsste jetzt, wie das ja oft eben dann so heißt in diesen Wahlkampf, für die Demokratie stimmen und für die Demokratie sein. Und das halte ich schon mal für grundsätzlich schwierig. Und da nachzuhaken und da vielleicht auch, nochmal einen anderen Blick drauf zu werfen, absolut lohnenswert, auch wenn es, das ist ja irgendwie auch eine ernüchternde Tatsache, nicht zu großen Änderungen kommen wird. Dafür ist es eben auch Demokratie und kleine Entscheidungen und immer Konsens. Und deswegen ist vielleicht auch dieses ganze psychologisierende und soziologisierende Betrachten von Gesellschaft so populär, weil es irgendwie, wir können uns das alle erzählen, aber es hat irgendwie keine Konsequenzen. Das ist dann mal schön dagegen zu halten, aber es ist eben dadurch auch frustrierend, weil man schnell den Eindruck bekommt, na gut, aber so schnell und so einfach lässt sich das eben dann auch nicht lösen.
Ja, und auch noch ein Argument, also du hast natürlich auf jeden Fall recht, habe ich das schon gesagt, dass du richtig die Quizfrage richtig beantwortet hast, also. Aber dann sind wir schon so reingehupst. Das fand ich auch so eine spannende Beobachtung, dass es eben ja nicht nur von Seiten der Bürgerinnen und Bürger so eine Art Politikverdrossenheit oder Verdrossenheit in die Institution hinein gibt, sondern auch so eine Art Bürgerverdrossenheit, ja. So ist der Begriff, ne? Also von sozusagen den Parteien, von den PolitikerInnen sozusagen, ne, in, dass sie sagen, oh Gott, ne, was macht denn das Volk, was will denn das Volk da jetzt alles schon wieder und dass es aber auch diesen Umkehrschluss genauso gibt, ja.
Ja, total. Also man kann manchmal auch den Eindruck haben, dass wenn man so mit Politik redet, dass die alle so ein bisschen enttäuscht sind, dass die Leute ja, genau. wählen, wie die wählen. Oder so denken, genau. was tun die uns denn da an, ja, mit diesen Wahlen? Man kann ja fast schon Mitleid haben, wenn die da so da am Wahlabend stehen und versuchen müssen, da jetzt irgendwie was zu bauen. Aber so ist es halt, ja. Und ich finde, man kann da auch eine gewisse Gelassenheit entwickeln. Die habe ich zumindest auch irgendwann entwickelt gegenüber dieser AfD, auch wenn ich sie im Kern absolut schrecklich finde. Aber also dass man sie wählt, ist erstmal okay. Ja? Also so blöd oder so widersprüchlich das klingen mag, aber das ist sozusagen auch das ist Teil einer Demokratie, dass jeder erstmal wählen kann und darf, wen er möchte, dass aber diese Partei in sich nochmal bedenkenswert ist, ob man sie überhaupt zur Wahl stellen sollte. Das ist ja eine Frage, die juristisch und sozusagen das politische System beantworten muss und eben nicht ein Wähler oder eine Wählerin. Und auch das finde ich eben schwierig, das in Anführungsstrichen zur Wahl zu stellen. Ja? Also wer ist gegen, wer ist für die Demokratie, weil das auch nicht immer unbedingt wählbar ist, sondern wir wählen erstmal das, von dem wir gesagt bekommen, das ist rechtlich okay, ja, also dass diese Partei gewählt werden darf, auf dem Zettel steht, das entspricht dem Grundgesetz, also darf man sie wählen und dann aber auch niemandem irgendwie beschimpfen, dass er sie gewählt hat, sondern muss man dann eben überlegen, vielleicht doch diese Partei zu verbieten oder die Finanzierung zu überprüfen oder was auch immer, ja, also ja, das klingt so blöd, das ist irgendwie blöde Dialektik, ja, aber man darf die AfD wählen, aber sollte vielleicht nicht unbedingt wählbar sein. Also das ist vielleicht, um das auf den Punkt zu bringen und so schwierig das auch zu greifen sein mag, aber genau.
Vielleicht noch als letzten Bogen hin zu dem, was auch du schreiben tust. Du schreibst ja nicht nur Romane und du malst nicht nur, wie wir jetzt auch wissen, sondern du schreibst auch Theaterstücke. Und es gab jüngst auch ein Theaterstück, das heißt Das beispielhafte Leben des Samuel W., das so ein bisschen so eine Art Porträt ist von einem, ja, der in der AfD aufsteigt. Und ich habe nachgelesen, dass du da unglaublich viele Interviews dafür geführt hast. Magst du da ein bisschen was zu dieser Arbeit erzählen, wie du da ein bisschen einen Einblick gewonnen hast und was mich auch natürlich auch interessieren würde, was für dich vielleicht auch das Theaterschreiben unterscheidet vom Romanschreiben?
Also um vielleicht ganz am Anfang anzufangen, es gibt über Truman Capote eine ganz tolle Biografie, ich weiß jetzt leider nicht, wer die geschrieben hat, aber die arbeitet so, wie ich das noch nie von der Biografie gelesen habe, nämlich, dass es nicht einen Biografen gibt oder eine Biografin, die dann ihre oder seine Sicht schildert. Das ist ja letztlich eine Biografie. Also da ist einfach irgendeine Person, die sich sehr gut auskennt und uns dann diese Sichtweise näher bringt, sondern diese Biografie funktioniert über eben auch Augenzeugenberichte oder über Gespräche mit Zeitzeugen. So, und die wurden alle interviewt und alle diese Aussagen stehen sich so ein bisschen gegenüber. Also die, da taucht dann, wenn man das dann so durchliest, da tauchen teilweise auch die gleichen Anekdoten auf, aber manchmal ganz anders erzählt und manchmal auch total widersprüchlich. Und das fand ich so schön, weil diese Figur, diese Truman Capote, dadurch überhaupt nicht greifbarer wurde, aber ich doch trotzdem das Gefühl hatte, etwas über die Menschen, die das sagen, zu erfahren, über die Umstände mehr zu erfahren und auch einfach in diesen Widersprüchlichkeiten zu verstehen, okay, auch das ist eine Person, sie ist nicht bis zum Ende durcherzählt, sie ist nicht bis zum Ende verständlich, ja, sie bleibt da irgendwie auch nicht so richtig greifbar und fand das als Methode. Ich glaube, in dem Buch ist es genannt Oral Biography. Also wir kennen ja die Oral History, also ne, als Methode, etwas zu erzählen. Und fand das unglaublich interessant und dachte, ich würde das gerne anwenden wollen, eben auf eine Politikerfigur, auf eine Politikerpersönlichkeit, eben dann der AfD, um für mich nachvollziehen zu können, warum diese Partei und nicht nur das, sondern warum auch Politiker. Weil ich das immer faszinierend finde, dass Menschen diesen Schritt gehen und auch wichtig finde, dass Menschen das machen, sich also so exponieren, sich also in die Öffentlichkeit stellen, sich auch so angreifbar machen, und wollte also das alles erstmal verstehen lernen und bin dann hin und habe versucht, dieses Leben erstmal zu gliedern, also in, weiß nicht, Kindergartenzeit, Aufwachsen, Schulzeit, Ausbildung, mhm. Bundeswehr tauchte auf, Weg in den Westen und so weiter. Also waren am Ende über 100 Gespräche, die ich so geführt habe.
Wow,
unglaublich viel Audiomaterial. Und habe dann daraus einzelne Sätze immer genommen, immer so raus und die einfach hintereinander gestellt. Es gibt in dem Stück keine Rollenzuweisung oder so, sondern da stehen einfach immer so Aussagen hintereinander. Und die sind eben auch manchmal widersprüchlich, manchmal bestätigen und bekräftigen sie sich sogar. Und genau, teilweise stehen sie eben im Widerspruch. Und das fand ich aber total schön, weil man geht da jetzt nicht raus aus dem Stück und weiß so, ah, okay, deswegen hat er das gemacht und das ist seine Sicht und deswegen ist das passiert, sondern das ist, es bleibt überhaupt nicht greifbar. Und was aber eben passiert ist, auch während dieser Gespräche, ich erfuhr ja nicht nur etwas über diese Person, sondern auch ganz viel über die Menschen, mit denen ich da so geredet habe. Und das taucht dann eben auch immer in das Stück rein. Also es ist der Versuch, in erster Linie zwar etwas sozusagen über diesen Menschen zu erfahren, und seinen Werdegang, aber ich erfahre ganz viel auch über die Zeit. Ich erfahre ganz viel über jüngste deutsche Geschichte. Und das fand ich sehr interessant und habe das dann versucht, einfach in diesen Text reinzubringen. Und der ist es dann geworden, genau.
Ja. Und genau, man soll ja immer nicht zwei Fragen auf einmal stellen. Und das hatte ich getan, sozusagen, was das Theaterschreiben für dich anders so, als, du hast natürlich jetzt berichtet, ne, was es für eine ganz andere auch Herangehensweise war im Schaffensprozess, aber vielleicht auch da auch nochmal.
Also Theaterschreiben ist so, oder also ich hatte ja vorher schon ein Stück geschrieben, Widerstand, das ist wiederum auch sehr naturalistisch, also wiederum mit klaren Figurenzuweisungen, mit einer klaren Handlung, klar umrissen, klarer Konflikt. Also eigentlich so klassisches Drama fast schon. Da war jetzt der Text Samuel W. wieder was ganz anderes. Das ist auch schön, dass ich mich da so ausprobieren kann. Und grundsätzlich mag ich es anderen die Arbeit teilweise auch zu überlassen. Also man muss beim Theater, ich muss jetzt nicht schildern, wie sieht es da aus, was wir hier gerade lesen. Ne? Ja. Wie sieht die Person aus? Mhm. Wie ist die Umgebung? Wie müssen wir uns das vorstellen? Was ist die Vorgeschichte? Warum handelt die Person, wie sie handelt? Das spielt da alles keine Rolle, sondern ich kann das alles erstmal reinschreiben und zwar nur in Dialog oder in Sätzen, die jetzt nicht unbedingt das erklären, aber die das irgendwie in eine Handlung bringen. Und dann müssen andere das visualisieren und müssen dafür eine Sprache finden, müssen dafür eine Stimmung erstellen. Und das finde ich so toll, also dass das so eine Teamarbeit ist, dass da so ganz viele Rätsel ineinander greifen und dass das am Ende, das ist finde ich ja auch so wirklich faszinierend, das ist wie so ein Kunstwerk, das nicht reproduzierbar ist. Also so ein Buch ist immer das Gleiche, der Text ist immer das Gleiche. Natürlich liest das jeder anders und auch dort entstehen unterschiedliche Bilder. Aber das Tolle am Theater ist, dass jeder Abend einmalig ist. Also da ist ein Versprecher drin, der wird an der Stelle nie wieder sein. Das wird einmal aufgeführt mit dem Bühnenbild, mit der Tonalität. Das existiert so nicht. Und das ist ja irgendwie auch dann, warum wird so viel Shakespeare gespielt und so viel Goethe und was weiß ich. Weil alle denken, da ist noch mal was anderes drin. Das kann man rausholen, das kann man noch mal exponieren. Und auch dann ist es wieder einzigartig und dann verschwindet es wieder und dann taucht es wieder auf. Und das ist so toll, dass es so flüchtig ist. Dadurch könnte man sagen, so banal eigentlich. Und trotzdem ist es so unglaublich, hat es eine unglaubliche Tragweite allein durch diesen theatralen Rahmen. Ja. Und das alles ist so viel anders als beim Buchschreiben, dass es eine sehr, sehr willkommene Abwechslung ist, finde ich, für meine Arbeit. Und es macht einfach unglaublich viel Spaß, weil es was eine andere Facette ist. Ich mag das richtig gerne.
Cool. Also danke, dass du uns heute einmal mitgenommen hast durch all das, was du tust im kreativen Bereich und auch über dein vieles politisches Nachdenken. Vielen Dank, lieber Lukas.
Danke für die Einladung.
Es war total schön. Es wäre mal vielleicht eine spannende Frage, einen Tag mit dir zu verbringen oder ein Gespräch mit dir zu verbringen und sozusagen nie über diese Wendethematik zu sprechen, weil es gibt irgendwie einen Satz von Julie C., da sagt sie, ne, immer wenn man im Ausland unterwegs ist, ist man die Außenministerin von Angela Merkel. Also man ist immer sozusagen so. Und so, glaube ich, geht es auch dir, ne, dass du ganz viel irgendwie immer wieder auf Podien bist, wo es um die DDR geht und oder die Wendezeit oder eben ne der heutige Osten, all das, dieser Komplex, der jetzt ja so heiß wieder diskutiert wird. Also das wäre irgendwie mal total spannend, aber ich fand es ein ganz, ganz tolles Gespräch und ich danke dir sehr, sehr herzlich.
Dankeschön, war sehr angenehm, das sehr genossen. Ich hoffe, das war jetzt nicht allzu lang, aber dann ist es so.
Dann wird radikal rausgekürzt. Dann wird radikal gekürzt, genau. Nein, es war wunderbar, ich danke dir sehr. Dankeschön. Tschüss, Lukas, tschüss. Ciao. Kapriolen.